Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ekstase durch Askese, das ist der Leitspruch des Schweizer Musikers Nick Bertsch. Mit minimalen musikalischen Mitteln erreicht er maximale Wirkung. Kein Schnickschnack, keine Ablenkung. Beim Komponieren, beim Arbeiten kommt Nick Bertsch schnell zum Punkt. Von der Kampfkunst Aikido habe er gelernt, sich rasch zu fokussieren. Wir hören nachher mehr von Nick Bertsch und seiner Art, kreativ zu sein. Ein Gespräch unserer Reihe übers Arbeiten. Außerdem stellen wir Ihnen die Bibliothek des Deutschen Bundestags vor. Willkommen zur Kultur heute mit Marja Elmenreich. Aber erst einmal geht es um ein Geräusch, das alles andere ist als Musik in den Ohren. An diesem Quietschen einer Beinprothese meint der Automechaniker Wahid, seinen einstigen Peiniger zu erkennen, einen Folterknecht aus dem Gefängnis. Wahid sinnt nach Rache. Damit beginnt der neue Film von Jafar Panahi, dem bekanntesten iranischen Regisseur. Ein einfacher Unfall heißt dieser Film, wurde bei den Festspielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet und ist für Frankreich im Oscar-Rennen. Und während in Iran die Proteste gegen das Regime derzeit wieder hochkochen, läuft ein einfacher Unfall an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos an. Katja Nikodemus ist unsere Filmkritikerin. Katja, wohin führt diese akustische Entdeckung von Wahid? Was macht er damit?
Ja, du hast es ja schon angedeutet. Sie führt dazu, dass dieser Wahid beschließt, Rache zu nehmen, den Folterer eben mit seinem Kleinbus entführt, er will ihn umbringen. Und in der Einsamkeit der Wüste in der Nähe von Teheran schaufelt er eben ein Grab. Und das sind schon fast surreale, beckethafte Bilder, also in der Wüste ein einsamer Baum, dieses Grab, die Weite des Sandes. Aber dann kommen eben diesem Wahid Zweifel, nämlich der Entführte, der streitet eben alles ab. Und was also, wenn eine Verwechslung vorliegt, also wenn es womöglich der falsche Gefängnisbeamte ist? Und Wahid sucht dann eben Kontakt zu ehemaligen Mithäftlingen, einer Fotografin, dann einem anderen Ex-Häftling, die steigen dann auch in seinen Kleinbus und fahren da herum und versuchen den Folterer zu identifizieren. Und auch eine weitere Ex-Gefangene, die posiert gerade mit ihrem Brautkleid für ihre Hochzeit, auch die steigt ein mit ihrem Bräutigam und alle diskutieren dann weiter in diesem Kleinbus, der immer voller wird und da wird auch teilweise laut gestritten über das weitere Vorgehen.
Bei Kleinbus horchen wahrscheinlich viele auf, die den Film Taxi Teheran von Panahi noch im Gedächtnis haben. Der ist ja damals auch komplett in einem Auto gedreht worden, weil das ein sicherer Drehort ist. Ist es wieder jetzt eine Art Roadmovie?
Ich würde schon sagen, dieser Panahi-Film ist ein philosophisches und auch absurdes, komisches, auch soziales Roadmovie. Denn weil dieses Grüppchen ehemaliger Häftlinge oder Gefangene eben so unterschiedlich ist, gibt der Film eben auch Einblick in verschiedene Gesellschaftsschichten, Sprechweisen, Bildungsschichten. Und absurd und komisch sind eben die Bilder. Also einmal geht zum Beispiel das Benzin aus bei diesem kleinen Bus und alle, inklusive der Frau im Brautkleid, schieben dann den Bus so einer Hauptverkehrsstraße in Teheran entlang. Und durch die Gefahr der Entdeckung, ich meine, der Entführte liegt da eben gefesselt im Bus, entsteht eben auch so ein Suspense eines Polit-Thrillers, kann man sagen. Und richtig philosophisch wird eben dieses Roadmovie, weil diese ehemaligen Inhaftierten und Gefolterten sich ja fundamentale Fragen stellen in diesem Bus. Also ist Rache legitim? Bedeutet Rache nicht den Verlust unserer Menschlichkeit? Und ist es nicht gerade unsere Menschlichkeit, die uns doch eben von den Schergen des iranischen Regimes unterscheidet? Um all das geht es in diesem Bus.
Jafar Panahi befindet sich ja derzeit im Ausland. Der will erst nach der Oscar-Verleihung zurückkehren nach Iran. Und während seiner Abwesenheit hat ihn ein Revolutionsgericht in Teheran im Dezember zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt. Warum fühlt sich das iranische Regime so direkt bedroht, provoziert von Panahi oder womöglich sogar von diesem Film?
Allein, dass staatliche Folter in einem iranischen Film überhaupt thematisiert wird, ist ja schon ein Tabubruch, also ein No-Go. Aber das ist eben nicht alles, weil Jafar Panahi ist ja auch ein sehr verschmitzter Regisseur, also ein Meister des leisen, absurden Humors. Und er betreibt hier in dem Film auch auf durchaus humorvolle Weise Regimekritik. Denn ja, indem er einfach auf sehr humorvolle Weise eigentlich ein desaströses Bild dieses Landes und der allgegenwärtigen Korruption vor allem zeichnet. Also in diesem Film scheinen eigentlich alle bestechlich zu sein. Die Wächter eines Parkplatzes, denen der Bus und seine Insassen verdächtig vorkommen, die fordern ein Schweigegeld und sie zücken gleich einen Kreditkartenleser. Krankenschwestern fordern einen Obolus für die Behandlung von Patienten oder ein Tankstellenwächter, auch der hält die Hand auf. Und die Korruption ist sozusagen der Running Gag des Films und allein das reicht ja schon eigentlich für den Vorwurf der Propaganda gegen das Regime.
Zu den Umständen in Iran und zu seiner eigenen Rolle als Filmemacher hat sich Jafar Panahi gerade selbst geäußert.
Unterdrückung ist Teil der Gesellschaft im Iran. Die Frauen zum Beispiel werden ständig unterdrückt. Aber wie haben sie reagiert? Haben sie sich unterdrücken lassen? Nein. Auch nach der heftigen und brutalen Niederschlagung ihres Aufbegehrens sieht man immer mehr und immer noch Frauen ohne Kopftuch auf der Straße. Wenn diese Gesellschaft immer wieder großen Mut beweist, dann sehe ich mich ebenfalls in der Pflicht.
Das sagt also Jafar Panahi und das bringt mich zu der Frage, woher kommt eigentlich diese Unbeugsamkeit des iranischen Kinos und ihrer Macherinnen und Macher?
Ja, man, vielleicht sollte man erstmal erwähnen, Iran ist ja eine stolze Kinonation. Also es gibt eine ganz starke Tradition des Bildererzählens. Schon um 1904 gab es in Teheran Kinos. Dann gab es in den 60er Jahren eine richtig modernistische Kinokultur. Und das alles wurde natürlich durch die sogenannte Islamische Revolution 1979 zerstört. Aber das iranische Kino ließ sich eben nicht unterkriegen. Also es erzählte dann teilweise metaphorisch wie Abbas Kiarostami, um der Zensur zu entkommen. Oder dann in den 1990er Jahren, da drehten dann eben Regisseure wie Mohammed Rasoulof und Jafar Panahi ihre ersten Filme. Und Panahi eben vor allem Filme über die Situation von Mädchen und Frauen, über ja den eingeschränkten Spielraum dieser Heldinnen. Und eine wichtige Rolle für diese Unbeugsamkeit spielte eben auch die Solidarität, weil Panahi und Rasoulof arbeiteten immer wieder zusammen und protestierten, wenn der jeweils andere im Gefängnis saß. Und dieses unbeugsame Kino geht jetzt auf Oscar-Kurs.
Ja, Katja Nikodemus, über den neuen Film von Jafar Panahi, Ein einfacher Unfall, kommt heute in die Kinos. Und den Oscar-Kurs, den werden wir natürlich verfolgen.
An die Arbeit. Übers Schaffen und Ruhen.
Sie sind Musiker. Was machen Sie tagsüber? Verlässliche Quellen bestätigen, diese Frage wird Musikerinnen und Musikern immer wieder und immer noch gestellt. Abends auf der Bühne und sonst. Dass Kunst schön ist oder aber auch Arbeit macht, das kann man wohl nicht oft genug sagen. Einer, der gleich mehrere Berufe ausübt, ist der Schweizer Nick Bertsch. Pianist ist er, Komponist, Bandleader und Musikunternehmer. Zen-Funk heißt sein Stil. Sehr konzentriert, sehr fokussiert besitzt die Musik von Nick Bertsch eine gewisse Sogwirkung. Wohl wissend, dass er keinen konventionellen 9-to-5-Job hat, habe ich Nick Bertsch gefragt, unterscheiden Sie eigentlich in Ihrem Musikerleben zwischen Arbeitszeit und Freizeit?
Ich habe gelernt zu unterscheiden zwischen Arbeit und vielleicht nicht Freizeit, aber Zeit mit der Familie, Präsenz für andere Dinge, wichtig abschalten zu können. Manchmal sogar 9-to-5 und dann ins Training zu gehen. Ich trainiere zum Beispiel Aikido, Kampfkunst, dass ich auch eine Balance finde und mich dann vor allem wieder besser auf die Arbeit konzentrieren kann, also aufs Komponieren, Üben und Entwickeln von musikalischen Projekten.
Wenn Sie sagen, Sie haben es gelernt, dann war das ein schwieriger Weg, weil Ihnen diese Unterscheidung, diese Abgrenzung nicht in die Wege gelegt war?
Ja, wenn man natürlich fasziniert ist von einer Materie, von der Musik, dann ist da sehr viel Leidenschaft drin, aber es gehört eben auch Geduld dazu. Eigentlich habe ich es dann auch sehr klar und sehr schnell gelernt, als ich eine Familie aufgebaut habe und einfach die Zeiteinteilung viel besser organisieren musste, wollte. Es war auch abgesprochen mit meiner Frau und ich habe 3 Töchter und dann ist man eigentlich dankbar für jede Stunde, bei der man sich sehr konzentrieren kann, mal Ruhe ist und so weiter. Das hat mir sicher sehr geholfen, klar zu sein, keinen Schnickschnack mehr zu machen und so weiter.
Dann gibt eigentlich die Außenwelt vor, wann für Sie Zeit ist, kreativ zu sein? Also wenn Ruhe herrscht, als die Kinder zum Beispiel noch klein waren, wenn Ruhe herrscht, dann läuft die Zeit, die endlich ist, jetzt kann ich kreativ sein?
Also ich habe gelernt, kreativ sein zu können, sehr schnell. Das war mir eigentlich immer schon wichtig. Also mich interessieren Techniken, Arbeitstechniken, jetzt im künstlerischen Sinne. bei denen man nicht einen langen Anlauf braucht, bis man dann kreativ sein kann oder üben kann. Wir lernen auch in der Kampfkunst eben, uns schnell zu fokussieren. Man geht auf die Matte, verbeugt sich, ist da. Natürlich gelingt das nicht immer, aber es gibt verschiedene Zeremonien, Rituale, um die Wertschätzung sozusagen für den Moment auch des Arbeitens oder der Hingabe an die Musik jetzt hochzuhalten und sofort bereit zu sein. Ich halte nicht so viel von dieser Idee, dass man auf die Inspiration warten soll, darf, muss, sondern es geht schon darum, als Künstler und Künstlerin Techniken zu entwickeln, dass man so schnell wie möglich in die Arbeit kommt.
Eine Technik haben Sie gerade genannt, das ist das Ritual, sozusagen dem Körper und dem Geist zu signalisieren, jetzt ist es an der Zeit, kreativ zu sein. Was sind das sonst für Techniken?
Sehr viel geht übers Machen, nicht zu viel studieren, entwerfen, zeichnen, am Flügel etwas ausprobieren, auch Dinge aufnehmen, die vielleicht mir gar noch nicht so wertvoll erscheinen, aber dann daran zu arbeiten. Wir kennen das von berühmten Leuten, die sagen, ich mache einfach jeden Tag was, schreibe das auf oder so, vielleicht verwerfe ich es wieder, vielleicht findet es nie Eingang in die Erzählung. Trotzdem ist wichtig, dass man es macht, und ich habe früher als jüngerer Mensch viel mehr nachgedacht, und das hat mich dann zum Teil auch gehindert. Ich denke auch gern, muss man sagen. Ich habe ja auch Philosophie einen Teil noch studiert, also so ein bisschen amateuristisch, muss man sagen, aber trotzdem mit großer Hingabe. Und wichtig ist beim künstlerischen Arbeiten sofort ins Machen zu kommen, sofort also eben zum Beispiel am Flügel in den Ton zu kommen, am Computer zum Teil, an dem ich auch arbeite, ins Komponieren zu kommen, also Motive aufnehmen, zuhören, nicht zu viel denken, machen statt denken.
Wie fühlt sich das an, wenn Sie merken, dass das, was Sie machen, wenn ein musikalischer Gedanke, eine kompositorische Idee Ihnen wirklich gelungen ist? Merken Sie das schon in dem Moment des Komponierens? Oh, das ist gut, das könnte etwas sein, das bleibt?
Unterschiedlich. Wichtig, habe ich gemerkt, ist eben auch phasenweise arbeiten zu können. Also zum Beispiel an einem Tag an so einem Stück Musik zu arbeiten, dann zum Beispiel ins Training zu gehen, gut schlafen, am nächsten Tag das wieder durchhören. Am dritten Tag zeige ich es vielleicht meiner Frau, wir reden kurz drüber und dann lege ich es wieder weg und warte, mache andere Dinge, habe Konzerte vielleicht, komme zurück. Also diese Phasen sind schon sehr wichtig. Manchmal überschätzt man auch einen Einfall oder eine Mini, so eine Art Bonsai-Euphorie entsteht ja gelegentlich, bei der man gerade im Moment sehr überzeugt ist. Und wenn man sich dann das noch zwei, dreimal in verschiedenen Rollen anhört von außen, dann ist es vielleicht nicht mehr so überzeugend. Oder es ist gerade eine sehr gute Idee und dann heißt es auch sehr seriös daran arbeiten, manchmal dann auch mit einem so einer Art Wissenschaftler-Fokus, um zu untersuchen, was man da selber gefunden hat.
Nick Bertsch, Sie sind Pianist und Komponist, Sie sind viel konzertierender Bandleader, Sie sind Mitbetreiber des Jazzclubs Exil in Zürich, Sie haben ein eigenes Label mit dem Namen Ronin Rhythm Records. Wie priorisieren Sie, was im Moment zu tun ist, wo es am lautesten schreit, wo es terminlich am drängendsten ist, oder wie gehen Sie vor?
Das ist natürlich eine Herausforderung, umso mehr, als wir sehr viele Kommunikationskanäle haben heutzutage. Aber ich versuche doch, die Synergien zu nutzen. Also ich mache das nicht einfach so als Sammlung von verschiedenen Tätigkeiten, sondern ich wollte eigentlich das Musikgeschehen, das Musikbusiness, die Musikwelt von innen verstehen in den verschiedenen Rollen und Funktionen. Ich glaube, wenn ich verstehe, wie ein Club funktioniert, was es alles braucht dafür, dann gehe ich auch anders als Musiker in einen Club, zum Beispiel wenn ich eingeladen bin. Ich kann besser mitarbeiten, ich verstehe die Dinge halt als Macher, als Unternehmer. Und beim Label war es genau gleich. Das hat eigentlich begonnen, um meine eigenen Rechte, bevor wir bei dem bekannten Label ECM waren, meine eigenen Rechte zu sichern und an einem guten Ort zu haben, also bei mir. Und hat dann sich entwickelt als Unterstützung von jüngeren Künstlern und Künstlerinnen. Aber auch da ist es mir sehr wichtig, zu lernen und dann das weiterzugeben und zu teilen. Also ich glaube, es entstehen eben zwar viele Herausforderungen, aber auch sehr viele Synergien und sehr viele Lernprozesse.
Hm. Freiberuflichkeit hat Vor- und Nachteile. Einige Vorteile haben Sie gerade schon aufgezählt. Zu den Nachteilen zählt ganz sicher die finanzielle Unsicherheit. Wie leben Sie damit?
Ja, da bin ich jetzt gar nicht so sicher, weil eben heutzutage sind ja viele Menschen finanziell unsicherer, selbst Jobs, bei denen man jahrzehntelang früher davon ausgehen konnte, dass die bleiben, sind nicht mehr sicher. Also ich glaube, jeder hat eine Verantwortung, jeder Mensch, Und Freiheit bedeutet eben auch, Verantwortung zu übernehmen. Freiheit gibt es nicht geschenkt, das ist nicht ein abstraktes Gut, sondern es hat damit zu tun, wie viel Verantwortung man übernimmt, was man in die eigenen Hände nimmt und besser natürlich auch in die Hände von Teams legt. Also zum Beispiel mein Club, das Exil, ist ein Resultat von Teamwork. Wir waren am Anfang 5 Gründer, haben uns sehr stark gegenseitig unterstützt, zum Teil auch finanziell in schwierigen Situationen. Meine Gruppen sind Teams, die seit langem zusammenarbeiten und so weiter. Also ich versuche schon auch, das nachhaltig abzustützen, was ich mache, dass Freiberuflichkeit nicht einfach heißt, ich schaue mal, was morgen kommt und denke nur kurzfristig. Es ist ganz wichtig, langfristig zu denken, strategisch zu planen und die Risiken zu dosieren, also Risiken einzugehen, aber nicht fahrlässig zu sein.
Könnten Sie sich dennoch vorstellen, auch was ganz anderes zu machen? Schlummert irgendwo in Ihnen ein Wunsch, womöglich nochmal von vorne anzufangen und was komplett anderes zu machen?
Also ich hätte immer auch gerne gezeichnet. Ich mochte Comics sehr. Mein Elternhaus war eher visuell eingestellt. Meine Mutter war in der Modebranche, mein Vater Grafiker, mein Stiefvater Architekt. Und Zeichnen, Gestalten, so hat mich immer sehr fasziniert. Das spielt aber eigentlich in meiner Musik auch eine große Rolle, dieser Platz, das Gestalten, die räumliche Dramaturgie im Hören und so. Von dem her wäre es wahrscheinlich einfach ähnlich rausgekommen in einem anderen Kontext.
Aber er hat sich für die Musik entschieden, der Schweizer Nick Bertsch. Ein ganz langes Gespräch mit ihm finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Nick Bertsch war vor kurzem zu Gast in unserer Sendung Zwischentöne. Der Titel des Gesprächs: Zuhören ist eine eigene Kunst. Ja, und diese Kunst des Zuhörens, die sollten möglichst auch all diejenigen beherrschen, die in der Politik tätig sind. Aber Ruhe als Voraussetzung fürs Zuhören ist ein rares Gut. Zum Beispiel im Berliner Regierungsviertel mit all seinen Sitzungen, Debatten, Anhörungen, Pressekonferenzen und Interviews. Und doch gibt es ihn, einen Ort der Ruhe mitten im Zentrum des politischen Berlin.
Die Welt im Regal. Zu Besuch in Spezialbibliotheken.
Besagter Ort der Ruhe und der Konzentration, das ist die Bibliothek des Deutschen Bundestages. Meine Kollegin Katharina Thoms hatte es für ihren Besuch nicht weit von unserem Hauptstadtstudio ins Marie-Elisabeth-Lüders-Haus.
Sie haben also hier diesen Rundkörper, der in einem Gebäude, das ansonsten ja rein rechteckig ist, das also da von außen eine Anmutung wie eine mittelalterliche Burg, die sich aber in dem Moment öffnet, wenn Sie praktisch hindurchgehen. Durch die Tür hindurchgehen und dann öffnet sich das, die Sichtachse hier zum Reichstag, zum Parlament.
Der Blick fällt ins Untergeschoss, in den runden, hellen Lesesaal, aufs Wasser. Die Spree funkelt in der Sonne.
Mein Name ist Holger Scherer. Ich bin Historiker von meiner Ausbildung her und bin seit knapp 9 Jahren Leiter der Bibliothek des Bundestages.
Über 5 Stockwerke zieht sich der Rundbau in die Höhe. Großzügig sind Schreibtische aus hellem Holz mit Computern verteilt, Regale voller Zeitschriften, Bücher. Zu sehen ist aber hier nur ein Bruchteil der rund 1,6 Millionen Bände. Es ist kaum jemand da, keine Sitzungswoche, sagt Scherer. Aber auch sonst haben Digitalisierung und Homeoffice seit der Pandemie das Nutzungsverhalten verändert.
Die Auskunft, was nicht digital verfügbar ist, interessiert oder existiert für mich nicht. Die bekommen wir immer häufiger.
Rund 2/3 des Budgets wird inzwischen für digitale Anschaffungen ausgegeben, nutzbar übers Intranet des Bundestags.
Weil die Bibliothek diese Texte lizenziert hat.
Wer die Bundestagsbibliothek in Präsenz nutzt, tut es aus Überzeugung.
Ich nehme mir schon in den Sitzungswochen oft sehr spontan einfach mal, wenn ich auch mal weg will aus diesen unruhigen Räumen, die Zeit, mich doch zu informieren. Ja, mein Name ist Rolf Mützenich, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Köln 3.
Und in der vergangenen Wahlperiode SPD-Fraktionschef. Da hatte Mützenich weniger Zeit für die Bibliothek.
Wahrscheinlich auch zu meinem Leidwesen. Vielleicht wäre ich dem einen oder anderen Fettnäpfchen entgangen.
Mützenich liest vor allem aktuelle Politik, geschichtswissenschaftliche Zeitschriften als Basis für eigene Reden, Aufsätze.
Die Bibliothek ist ein Refugium und man kann auch vielleicht dort mal besser nachdenken als woanders.
Alle Abgeordneten können die Bundestagsbibliothek nutzen, auch Mitarbeitende der Büros, der wissenschaftliche Dienst, Studenten, Journalistinnen. Bibliotheksleiter Scherer hält ein paar Schritte weiter am Regal eine Art altes Schulheft in der Hand.
Also zum einen habe ich Ihnen das Akzessionsjournal des Parlamentarischen Rates hier mal rausgezogen. Sie sehen also Eintragungen mit Füller.
Fein säuberlich. Die Grundlage der Bibliothekssammlung. 1000 Bände aus der Gründungszeit der Bundesrepublik. Auch in den historischen Beständen wird immer wieder recherchiert. Wie in einem lang vergessenen Buch von Jeanette Wolf.
Das war eine jüdische Abgeordnete, Jeanette Wolf, die tatsächlich den Holocaust überlebt hat, dann 1946 zurückgelaufen ist aus dem letzten KZ nach Berlin, eine Woche später sich bei der SPD im Wedding gemeldet hat und gesagt hat, ich möchte dieses Land wieder mit aufbauen.
Wolf wurde eine der ersten Frauen im Bundestag und wiederentdeckt für das Buch von
Nathalie Weiß. Ich bin Historikerin und arbeite in den wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestages und nutze die Bibliothek natürlich fast täglich.
Nicht nur für dieses Buchprojekt, auch für den Arbeitsalltag. Fragen der Abgeordneten, die Weiß beim wissenschaftlichen Dienst bearbeitet, es ginge nicht ohne Bibliothek.
Man denkt ja immer, alles gibt's im Internet, stimmt aber nicht.
So oft es geht, kommt Nathalie Weiß persönlich. Nutzt die Nichterreichbarkeit für ausgeruhte Recherchen, die am Ende Basis sind für politische Entscheidungen.
Natürlich, es gibt auch Deadlines, da kann man nicht dran rütteln, das ist so. Aber manchmal ist es doch einfacher möglich, sich tiefer mit den Dingen zu beschäftigen, als man denkt.
Und das in der Bibliothek des Bundestages. Katharina Thoms hat ihr einen Besuch abgestattet. Die Regierung der USA hat beschlossen, sich aus Dutzenden internationalen Organisationen zurückzuziehen. Darunter auch Organisationen aus dem Kulturbereich. Mehr weiß Enne Seidel in den Kulturmeldungen.
Betroffen ist zum Beispiel eine Organisation mit Sitz in Rom, die sich für den Schutz von Kulturerbe in aller Welt einsetzt, das Internationale Zentrum für die Erhaltung von Kulturgut, kurz ICROM. Außerdem wollen die USA aus dem Weltverband für Kulturförderung austreten. Das ist ein Zusammenschluss von Kulturministerien und anderen Förderinstitutionen aus über 70 Ländern. Ebenfalls auf der Liste steht ein panamerikanisches Institut mit Sitz in Mexico City, das sich dem Wissensaustausch im Bereich Geografie und Geschichte widmet. Die US-amerikanische Regierung sagt, die Arbeit dieser Organisationen widerspreche den Interessen der USA. Daher wolle man die Zusammenarbeit so bald wie möglich einstellen. Vor ein paar Monaten hatten die USA bereits angekündigt, sich bis Ende dieses Jahres aus der UNESCO zu verabschieden. Begründung: Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen verfolge eine woke Agenda, die nicht im nationalen Interesse der USA sei. Die Bundesregierung will keine weiteren Gelder für die wiederaufgebaute Garnisonkirche in Potsdam ausgeben. Auf Anfrage der Linken teilte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit, dass keine weitere Förderung geplant sei. Es liege in der Verantwortung der zuständigen Stiftung, den Betrieb der Kirche dauerhaft sicherzustellen. Der wiederaufgebaute Turm der Garnisonkirche war vorletztes Jahr eröffnet worden. Allerdings kamen bisher deutlich weniger zahlende Besucherinnen und Besucher als von der Stiftung Garnisonkirche erwartet. Daher musste die evangelische Landeskirche einspringen. Sie hat die Stiftung im vergangenen Jahr mit 250.000 Euro bezuschusst. Der Wiederaufbau der Garnisonkirche, der zum Teil aus öffentlichen Geldern finanziert wurde, war von Anfang an umstritten. Kritiker sehen in der Kirche ein Symbol des preußischen Militarismus und Nationalismus. In Frankreich warnen Übersetzerinnen und Übersetzer von Mangas vor den Folgen von künstlicher Intelligenz. Sie befürchten, dass Verlage aus Japan, China oder Korea ihre Comics bald von KI-Programmen übersetzen lassen und sie damit überflüssig machen. Das schreiben die Übersetzer in einem Manifest, über das die Zeitung Le Figaro heute berichtet. Schon vorletztes Jahr habe ein japanisches Start-up angekündigt, mithilfe von KI bald 500 Mangas pro Monat übersetzen zu können. Allerdings, so die französischen Übersetzer, seien KI-Programme nicht unbedingt in der Lage, literarische Feinheiten, kulturelle Anspielungen und emotionale Zwischentöne zu erkennen und korrekt zu übersetzen. Und der französische Autor Hervé Le Tellier wird mit dem Würth-Preis für europäische Literatur ausgezeichnet. Le Tellier sei ein meisterhafter Literat, der Ausnahmezustände der menschlichen Existenz zur Sprache bringe, so die Jury in ihrer Begründung. Der Autor von Romanen und Erzählungen wie »Die Anomalie« oder »Der Name an der Wand« soll den Preis im April entgegennehmen. Der Würth-Preis für europäische Literatur ist mit 25.000 Euro dotiert. Auch Hertha Müller, Peter Handke und Annie Ernaux haben ihn schon gewonnen.
Enne Seidel mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Sturmtief Elli und die Frage, was es wohl mit sich bringen wird, das ist gleich Thema in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich.